Also bewusst entscheide ich mich am liebsten für die Verletzlichkeit. Allerdings ist das echt nicht immer so einfach.
Herzlich willkommen bei Friede, Freude, Pustekuchen, dein Podcast für Inspiration und Reflexion rund ums Thema Konflikte. Wir sind Jana
und Sandra und heute bei uns zu Gast ist die wunderbare Corina Enderle. Sie ist Polizistin, Speakerin, Coachin, Impro-Theaterspielerin, Weltmeisterin und weiß Gott was noch alles. Oh mein Gott, das war ein tolles Gespräch, Jana, oder?
War super, lass uns direkt losstarten damit. Let's go.
Let's go. Herzlich willkommen zu Friede, Freude, Pustekuchen. Wir freuen uns tierisch, wieder on air zu sein mit einem wahnsinnig coolen Gast, wie immer eigentlich. Diesmal aus der polizeilichen Ecke. Kriminalistik ist unser Thema, aber auch Sexualdelikte waren in der Vergangenheit ein Thema von Corina Enderle. Sie ist heute zu Gast bei uns und ich kann verraten, sie ist auch Weltmeisterin. Ich verrate aber noch nicht, worin sie Weltmeisterin ist, weil das würde ja die Spannung nehmen. Und liebe Corina, wir sind sehr glücklich, dass du eine gute Dreiviertelstunde mit uns zusammen verbringst und rund um das Thema Konflikte sprechen wirst. Und der Einstieg, um so richtig direkt einen Deep Dive, einen tiefen Sprung reinzumachen in das Thema, ist immer sehr ähnlich. Stell dir vor, die kleine Corina. Lange ist es her oder weniger lang, das darfst du gleich auflösen. Wie bist du mit Konflikten in den ersten Lebensjahren groß geworden? Waren Konflikte was Schlimmes für dich? Wie sind deine Eltern damit umgegangen? Was ist bei dir hängen geblieben? Nimm uns mal mit auf die Reise.
Ja, hi erstmal und ich freue mich auch tierisch, dass ich hier bin mit euch und das spannende Thema jetzt gleich ergründen werde. Oh, spannende Frage, ja, und direkt ein Deep Dive. Und ich überlege jetzt gerade in meiner Kindheit, kann ich das natürlich alles nur aus dem Jetzt erzählen. Das heißt, es sind halt hauptsächlich meine Erinnerungen an die Kindheit und da wissen wir von vornherein schon mal gar nicht so genau, okay, was ist jetzt wirklich genauso passiert? Was sind irgendwelche Rückschaufehler, die ich da jetzt mit reinbaue aus heutiger Sicht? Und trotzdem ist natürlich auch, wenn ich mich zurückerinnere, eine Wahrheit drin, weil das, was mich geprägt hat und das, was mir jetzt in Erinnerung ist, das ist natürlich auch das, was noch da ist. Und ich würde sagen, als Kind, so als Impuls und ganz spontan, würde ich sagen, dass Konflikte eher was als was Dramatisches angesehen wurden, eher was man nicht, auf jeden Fall nicht nach außen trägt. Ich würde sagen, was ich mitbekommen habe, ist auf jeden Fall, auch wenn es Konflikte innerhalb der Familie gab, nach außen soll immer alles Friede, Freude, Eierkuchen aussehen. Das definitiv. Das war dann auch so, wenn es Streitereien gab und es war dann aber klar, dass wir abends noch irgendwie mit Freunden essen gehen oder meine Eltern mit befreundeten Pärchen, Familien und ich war ja dann als kleines Mädchen dann auch mit dabei. Dann hat sich der Konflikt wie durch ein Wunder plötzlich aufgelöst in der Zeit, in der wir dann halt unterwegs waren. Und entweder er ist dann in Vergessenheit geraten, als wir wieder zu Hause waren, oder er ist zu Hause dann einfach mit dem Aufgehen der Tür wieder genauso weitergegangen, wie er davor eben war. Ja.
Geile, geile Vorstellung. Ich muss gestehen, ich habe da auch so eine Erinnerung an meine Kindheit, gar nicht so sehr, aber am Anfang meiner Beziehung hatte ich auch solche Momente, wo ich gesagt habe, Entschuldigung, lass uns die Konflikte doch mal ausleben. Lass uns drüber sprechen. Was hat das mit dir gemacht? Also wenn du jetzt so zurückdenkst und vielleicht im Vergleich zu heute, ist es noch immer so? Lebst du das nach wie vor so, dass die Konflikte nur hinter verschlossener Tür stattfinden?
Nee. Aber ich durfte das tatsächlich erst ein bisschen lernen. Also erstmal meine Haltung zu Konflikt und den Umgang damit dann. Das durfte ich tatsächlich erst, also da, ich durfte was ins richtige Licht bringen, dass Konflikte was Normales sind. Das durfte ich lernen und dass sie dazugehören und dass sie eine große Chance sind, um was richtig zu stellen, dass sie nicht zwingend was mit Drama zu tun haben müssen. auch in Bezug auf, also ich habe viel gelernt in Bezug auf Verletzlichkeit, auch Verletzlichkeit zeigen und zulassen innerhalb von Konflikten. Ich glaube, das Schlimmste ist, also ich glaube, ein Konflikt kann alles sein und das sehe ich ja auch im Berufsalltag. Da sehe ich die Seite, wo Konflikte oft nach außen projiziert werden, und sehr wenig reflektiert werden und dann können sie einfach wahnsinnig zerstörerisch sein. Das ist das, was ich im Berufsalltag mitbekommen habe. Bis hin zu Gewalt und mitunter bis in den Tod, aus unverarbeiteten Emotionen, durch wenig Impulssteuerung, solche Sachen.
Ja, darf ich da kurz
Und auf der
einhaken,
anderen Seite,
Anne?
ja.
Und zwar würde mich da tatsächlich interessieren, also so in mir entstehen sofort innere Bilder, ne? Auch mit dem Wissen, dass du als Polizistin natürlich es auch mit Härtefällen wahrscheinlich zu tun hast. Wie hast du da mal ein Beispiel für uns, sodass wir so mal so einen Geschmack bekommen, womit du es überhaupt zu tun hast?
Ich überlege kurz, was das passende Beispiel dazu wäre. Also ein Beispiel, und das habe ich aus dem Bereich Sexualdelikte. Da ging es um eine Serie von Vergewaltigungen in der Ehe. Und das ist eigentlich ein Beispiel dafür. Also da hat ein Mann seine Frau vergewaltigt, also letztlich zum Geschlechtsverkehr gezwungen, mehrfach in der Beziehung. Und letztlich, wenn man dem Ganzen auf den Grund geht, dann war es aber mehr an, es geht meistens sehr viel um Macht in dem Bereich. Und die Frau konnte auch nicht lesen und schreiben. Also war da schon sehr abhängig und es waren noch drei Kinder, also mit im Spiel. Und da hat die Frau dann auch immer geschaut, dass die Kinder halt möglichst nichts mitbekommen und dann da auch eben mitgemacht. Und das ist halt so ein Beispiel. Da gibt es in diesem Mann, glaube ich, gab es sehr viele innere Konflikte, genauso wie in der Frau halt eben auch. Die Frau, die halt auf keinen Fall wollte, dass die Kinder was mitbekommen und das dann so ein bisschen versucht hat, die Konfliktsituation so auch unterm Deckel zu halten und dadurch halt sehr viel ertragen hat. Und in dem Mann, da waren, glaube ich, auch ganz viele Konflikte in Bezug auf seinen Selbstwert und auf diese Machtthematik eben. Und ich glaube auch ganz viel Verzweiflung auf der einen Seite, weil da passiert ganz viel Paradoxes, ne? Also es ist nicht so, dass der seine Familie, glaube ich, nicht liebt, aber der war dann halt eben so schnell getriggert mit irgendwas und dieses hat er dann, oder dieser gekränkte Selbstwert, den hat er dann, glaube ich, ganz viel über diesen Machtmissbrauch mit diesem sexuellen Bezug quasi versucht, irgendwie wieder zu, also als Coping-Strategie zu nutzen, ne? So als wieder wettzumachen irgendwie in sich. Und das hat dann halt irgendwann vorne und hinten nicht mehr funktioniert. Und irgendwann hat sich dann, ist dieser innere Konflikt der Frau, als sie die Möglichkeit für sich gesehen hat und für ihre Familie, hat sie den dann irgendwann so gelöst, dass sie das Ganze zur Anzeige gebracht hat.
Ah ja, okay.
Wow.
Und dann seid ihr dazu geholt worden.
Genau, dann waren irgendwann wir mit im Boot.
Was ist denn so, wie kann ich mir das vorstellen? Also ihr klingelt dann an der Tür oder also wo erscheint ihr? Also was ist so euer erster Live-Kontaktpunkt?
Ja, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Das war auch also in diesem speziellen Fall war das so, dass das erstmal in einem anderen Bundesland quasi zur Anzeige gebracht worden ist und ich bin dann relativ spät da mit einbezogen worden und habe dann die Vernehmungen gemacht. In anderen Fällen sind wir relativ früh mit dabei, wenn es was Akutes ist. Und dann kann es sein, dass wir irgendwie mit rausgerufen werden, dazugerufen werden und mit vor Ort kommen. Es kann aber genauso sein, und das ist eigentlich häufiger der Fall, dass es dann eine Anzeigenerstattung gibt auf dem Polizeirevier und wir dann verständigt werden oder die dann direkt dann zu uns verwiesen werden aus der Zanat, je nachdem, wie schwerwiegend es dann auch ist und was dann genau vorliegt.
Ich finde das alleine von deiner Erzählung total beklemmend tatsächlich. Also wenn ich mir das vorstelle, was mit dieser Familie ja tatsächlich, weil klar gibt es irgendwie so Täter-Opfer-Sichtweisen natürlich, aber so wie du es auch dargelegt hast, war ja selbst der Täter irgendwie auch Opfer seiner selbst, wenn du so möchtest, ne? Und dramatische Situation, hat dich das nicht zerrissen? Also, oh mein Gott, das quasi tagtäglich zu erleben, in solche schwerwiegenden Delikte reinzupieksen sozusagen und sie aufzulösen?
Also so schwerwiegend sind natürlich nicht alle. Also das ist jetzt war schon auch mit ein herausragender Fall. Und ja, also ich merke das durchaus und habe das stark gemerkt und habe dann auch gemerkt, okay, nach den 3 Jahren ist jetzt auch also zumindest mal eine Pause wird mir
Das
jetzt mal
glaube
so
ich.
richtig gut tun. Ja, und bin jetzt auch sehr froh, hier zu sein an der Polizeischule und zu unterrichten. Man muss halt auch sagen, ich bin auch ein bisschen geprägt, also ich habe auch eine Coaching-Ausbildung und mehrere Coaching-Fortbildungen. Das heißt, ich betrachte das halt alles auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Also muss man halt auch sagen, ne? Und vielleicht geht es mir auch deswegen auch näher als anderen, weil ich die Tragik da drin sehe und also ich möchte das auf gar keinen Fall schmälern, ja. Der Täter ist Täter, definitiv. Und aber er ist eben, so wie du es auch gesagt hast, Sandra, Opfer seiner selbst. Und das ist manchmal schwer, also schwer zu ertragen irgendwie. Ja,
Diese.
manchmal am liebsten möchte man manchmal die Leute nehmen und schütteln und sagen so, hallo, aufwachen. Ja,
Absolut.
Das würde mich auch nochmal interessieren. Also, da ist man ja auch unglaublich schnell mit so Rollenbeschreibungen dabei, ne? Der eine ist Täter, der andere ist Opfer. Dann wurde es zur Anzeige gebracht. Da ruft jemand um Hilfe. Du bist der Retter oder dir wird diese Rolle des Retters dann zugewiesen in dem Moment. In welcher inneren Haltung gehst du dahin? Oder also wie machst du das, dass du handlungsfähig bist? Oder bist du im Superman-Kostüm und hast erstmal den Auftrag, die Frau da rauszuholen? Oder wie sieht es da innerlich in dir aus?
also, meine innere Haltung ist Neugierde ist ein bisschen das falsche Wort, aber so diese die Wahrheit ergründen wollen. Also, das ist meine Haltung auf jeden Fall, ne? So, was liegt wirklich darunter? Ich möchte es verstehen, gerade in Vernehmungen will ich verstehen, okay, was ist eigentlich die Welt, in der die leben? Also zwar die äußere Welt, aber halt noch viel mehr eigentlich, was ist deren innere Welt? So, wenn das, was er oder sie sagt, wahr ist, was ist dann noch wahr? Das ist jetzt eigentlich schon wieder eine Frage, die kommt aus dem Theater, aus dem Improvisationstheater, die man sich da stellt. Aber das überlappt bei mir eben ganz viel und ich lerne aus den verschiedensten Bereichen und irgendwo kommt es dann zusammen. Das ist meine Haltung. Ich möchte wissen, was da dahinter steckt. Trotzdem ist es auch so, dass ich, also ich habe mich da auch echt krass hinterfragt, weil ich dann eben mit der Zeit auch gemerkt habe, dass ich viel, viel dünnhäutiger geworden bin. Und ich glaube, das ist halt auch was, wo wir uns selber halt echt immer wieder hinterfragen dürfen, okay, ist es noch, bin ich da noch richtig, wo ich gerade bin? Und woran liegt es jetzt eigentlich? Was macht es mit mir? Und ist es vielleicht Zeit, jetzt mal was anderes zu machen?
Woran hast du das
Spektakulär.
gemerkt, dass du
immer dünnhäutiger geworden bist? Wie hat sich das so in deinen anderen Lebensbereichen gezeigt?
Also ich habe an mir gemerkt, also innerhalb des Dienstes habe ich gemerkt, wie ich selbst mich immer mehr habe hinreißen lassen, so Vorurteile zu haben und mich immer mehr selber da wieder rausholen muss, so sehr im Moment mal, wo kommt denn das jetzt her? Ne? Also an Sprüchen dann manchmal, wo ich selber dann so Sprüche gebracht habe. Und dann gedacht habe, so halt, eigentlich gar nicht das, wie du sein willst. Was ist da? Und habe das dann halt selber ein bisschen mehr ergründet. Und dann war es auch so, dass ich so immer wieder so depressive Phasen so ein bisschen bekommen habe, ne? Wo ich so antriebslos dann einfach war und dann auch irgendwie die Kraft nicht mehr hatte, dann ins Training zu gehen oder ins Impro-Theater. Und das, ja, das waren so die Anzeichen für mich. Und da bin ich zumindest mal auch sehr froh, dass ich das dann, zwar auch schon relativ spät, muss man sagen, weil ich auch eher so ein Durchhaltetyp bin. Das ist, glaube ich, so die Leistungssportseite an mir. Das darf ich auch immer mal wieder hinterfragen, aber da bin ich froh, dass ich das noch gemerkt habe, einigermaßen rechtzeitig, dass jetzt so, okay, jetzt Zeit für was anderes.
Du lässt immer mal wieder so ganz sanft verschiedene Begriffe fallen, wie Impro-Theater, Leistungssportseite. Und jetzt sind wir gerade so schön tief im Konfliktthema drin. Ich möchte es nur als Cliffhanger für uns schon mal nutzen. Wir müssen noch über Impro-Theater und Leistungssport sprechen. Ich habe ja auch den Weltmeister, die Weltmeisterin angekündigt. Das darf nicht hinten runterfallen. Ich möchte an dieser Stelle nur sagen, dennoch interessiert mich noch sehr stark und brennend ein Thema. Wenn du im Jobkontext, bestimmt heute in der Polizeischule weniger als früher bei den Sexualdelikten, Entschuldigung, so viel mit Konflikten zu tun hattest, bist du Konflikten im Privaten dann erst im Weg gegangen oder hat dir das gar geholfen, Konflikte nochmal anders zu betrachten und sie auch vielleicht intensiver zu leben? Hol uns da mal so ein bisschen rein in deine Welt, bitte.
Also in die private Welt.
Ja.
Ja, also da weiß ich gar nicht, ob das so viel mit meinem Dienst oder mit meinem Beruf zu tun hat. Aber das ist, glaube ich, immer noch ein Lernfeld für mich. Und ich komme halt eher, glaube ich, aus der vermeidenden Ecke. Also ich würde mich eher so, also da komme ich auf jeden Fall her, Konflikte vermeiden.
Die finden ja auch immer
Wenn es
hinter
dann
der Tür statt.
Konflikte, bitte?
Die finden ja
Ja,
auch immer hinter der
richtig.
Tür statt.
Genau. Wenn es zu Konflikten kommt, dann bin ich eher so oder war lange Zeit sehr kompromissbereit und habe dann eher selbst zurückgesteckt tatsächlich und gedacht, dass ich das zugunsten der Verbindung tue oder der Bindung. Das war mein großes Lernfeld, da zu merken, obwohl ich ja, und jetzt teaser ich das noch weiter an, also ich komme ja aus dem Kampfsport, aus dem Jiu-Jitsu. Das heißt, ich weiß, was es heißt, hart aufzutreten und mich in gewisser Weise zu behaupten. Und es fällt mir super leicht, wenn es um fremde Menschen geht. Aber es wird dann interessant, wenn es um mich selbst geht und wenn noch irgendwie Menschen mit im Spiel sind, die mir viel bedeuten. Also wenn es Freunde sind oder Familie ist oder so, dann ist natürlich dann werden so Sachen getriggert, die halt dann eben aus der Kindheit kommen. Und das ist echt ein Lernfeld. Aber ich habe mittlerweile halt auch gemerkt, da geht's auch ganz viel um meine jetzige Positionierung, nämlich das Entscheidungen treffen und ganz viel um dieses für mich selbst einzustehen. Und erst dann, wenn ich das tatsächlich aber auch tue, ohne dass ich es aber irgendwie nach außen projiziere und ohne dass ich sage, ja, du bist aber der Arsch und sondern einfach nur, hier stehe ich, das sind meine Bedürfnisse und das ist das, was ich möchte und davon an der Stelle rücke ich da jetzt nicht ab. Wie kommen wir zusammen? Dass das ganz viel ermöglicht. Wenn wir den Weg konsequent gehen, dann eröffnet sich irgendwann nochmal ganz andere Möglichkeiten. Und jetzt springe ich wieder zum Improvisationstheater. Das habe ich nämlich auch da nochmal auf einem ganz anderen Level verstanden. Es nennt sich nämlich Spiel-Spiel-Kapitulation. Ja, das heißt, im Improvisationstheater, wenn wir da, sagt man ja ganz viel, um eine Story weiterzubringen, yes and, also ich sage ja zu dem Angebot, das da ist und gehe da weiter. Und dazu gehört aber auch, dass irgendwann ein Konflikt kommt. Das ist das, was es dann spannend macht meistens. Und wir gehen diesen Weg bis zu diesem Konflikt immer weiter und immer weiter und immer weiter, bis was Neues entsteht.
Oh ja.
Und das ist super spannend und das ist tatsächlich auch fürs echte Leben sehr, sehr spannend.
Das ist echt, also ich habe manchmal das Gefühl, Impro-Theater ist wie die Antwort auf alles auf dieser Welt. So wie die, es gibt doch diesen Film Anhalter durch die Galaxis oder so irgendwie, die Zahl 42 ist die Antwort auf alles. Ich glaube, es ist Impro-Theater.
Ja, da gehe ich tatsächlich mit.
Ja,
Zumindest
also.
mal, was die Prinzipien aus dem Impro-Theater. Also im Impro-Theater gibt es ganz, ganz tolle Prinzipien, die sehr, sehr helfen in Beziehungskontexten, also wirklich für alles. Ich habe auch wirklich ganz, ganz viel aus dem Improvisationstheater für die Polizei gelernt oder für meine Arbeit innerhalb
Und auch
der
für, also
Polizei.
das hat man ja so noch gar nicht. Ich weiß es, deshalb bringe ich es einfach mal ein. Du hast es auch erwähnt, ganz kurz mit dem Hinweis, deine Positionierung, Entscheidungen treffen. Diese Positionierung bezieht sich auf dein Speaker-Dasein, richtig?
Ja.
Machst du also auch noch? Hat dein Tag mehr als 24 Stunden, frage ich mich schon langsam.
Ja,
Ja.
tatsächlich hat er das nicht. Das ist das, was ich jetzt auch ziemlich deutlich auch immer wieder spüre. Aber es ergänzt sich halt ganz vieles. Und das Thema, also gerade mein Hauptberuf als Polizistin hat halt mit dem Thema Entscheidungen treffen auch ganz, ganz viel zu tun. Und da ich da natürlich dann schon die praktische Erfahrung habe, ne, zehre ich da viel davon, das dann halt auch auf der Bühne umzusetzen oder für meine Positionierung im Speaking umzusetzen. Also Speaking bedeutet ja nichts anderes als Reden zu halten, Vorträge zu halten, die hoffentlich einen Mehrwert geben für alle möglichen Menschen, für Unternehmen, also im Business-Kontext, im privaten Kontext, was immer es dann auch bedeutet. Es hilft uns manchmal, wir sind manchmal so identifiziert mit unseren eigentlichen Rollen und in unserem Umfeld, ne, so wie der Fisch im Wasser, der nicht weiß, was Wasser ist, dass es manchmal so wichtig ist, dass wir mal so Analogien aus anderen Bereichen kriegen, damit wir überhaupt so einen Blick von außen auf unsere Situation bekommen. Und ich glaube, dafür ist es ganz gut.
Ja, und ich würde gerne noch mal auf einen Punkt eingehen, Verzeihung, den du vorhin genannt hast, so im Zuge, wo du so deinen Prozess beschrieben hast und gesagt hast, oh, ich komme immer mehr dahin, auch auf das Thema Verletzlichkeit und dass das eine große Rolle spielt. Wie ist es, wenn du auf der Bühne stehst? Bist du dann in der professionellen Speaker-Rolle? Also, man kann das ja sehr distanziert und abgeklärt machen. Oder man könnte auch die Verletzlichkeit einladen und sich damit einem Publikum zeigen. Wie machst du das? Wie entscheidest du dich?
Also bewusst entscheide ich mich am liebsten für die Verletzlichkeit. Allerdings ist das echt nicht immer so einfach. Ich würde sagen, bei den Auftritten vor Publikum, also vor echtem Publikum, die ich bisher hatte, habe ich mich sehr verletzlich und offen gezeigt. Ich habe aber für mich gemerkt, in diesem Bereich gibt es auch immer wieder so eine Art Castings, wo eine Jury da sitzt, die einen bewertet, wo es darum geht, ob man dann weiterkommt und ne, wie so Wettbewerbe.
Ja.
Und das ist eigentlich total cool, weil man da auch Feedback bekommt, aber ich habe für mich gemerkt, dass ich da komplett unterschiedlich bin oder komplett anders bin, dass es mir da viel schwerer fällt und ich da dann auch öfter Masken aufsetze, also ne, im übertragenen Sinne, oder dass ich Dinge überspiele und dann Und dann ist aber, das ist, und das ist das super Spannende daran, weil dann fehlt die Verbindung. Also dann, ne, auf der Bühne, das ist ganz krass, das ist wirklich, wenn man es schafft, da eine Verbindung zum Publikum aufzubauen. Und das ist dann, da kommt dann vom Publikum auch ganz viel zurück an Atmosphäre. Und das ist dann wie so ein Austausch, als würde man gemeinsam auf eine Reise gehen und die Zeit verlangsamt sich in den Momenten oder steht still. Und es ist eine ganz, also eine Wahnsinnsatmosphäre kann dabei entstehen. Viele Sportler berichten es auch von so einem Flow-Erlebnis und ich kenne das auch von früher auf der Matte, wenn wir im Wettkampf waren, da kommt es auch zu solchen Erlebnissen. Und das funktioniert, glaube ich, aber nur, wenn man wirklich in dem Moment sehr präsent auch sich selber ist. Und in diesen Castings habe ich das bei mir bemerkt und das ist echt auch, also es ist hart, sich das selber einzugestehen. Dass man
Wir sind
dann
ja unter
trotzdem
uns.
manchmal, ja, Gott sei Dank. Ja, nee, sonst hätte ich es
Sonst
jetzt
würdest du
auch
das auch nicht
niemals
sagen.
gesagt.
Absolut.
Ja. Ja, aber dass das tatsächlich passiert, dass man Dinge so spielt oder inszeniert und das schon fast automatisiert abläuft und so erst im Nachhinein, also bei mir war es dann so, erst im Nachhinein bin ich mir klar geworden drüber, so, was war das eigentlich? Warum? Ne? Ja.
Und hast
Auch
du da
ganz
eine gute
spannender
Antwort
Prozess.
drauf?
Ja, es ist der Versuch, also in dem Moment war es, glaube ich, der unbewusste Versuch, mich selbst zu beschützen. Also ich habe, also alles Interpretation, ne? Aber die Indizien sprechen dafür, dass ich mich von der Bewertung dieser Jury in einer gewissen Gefahr gesehen habe und mich selbst dadurch schützen wollte, so zu tun, als ob oder so, ne?
Hast du das Gefühl, dass das quasi, also du hast den Flow-Zustand dann wahrscheinlich tatsächlich auf der Bühne auch nicht erreicht und jetzt spürst du das, weil du ja weißt letzten Endes, wo du dich weniger verletzlich gezeigt hast, als du es vielleicht wärst und so weiter und so fort. Hatte das aber einen Effekt auf quasi das Ergebnis? Also hast du das Match nicht gewonnen, den Sieg nicht eingefahren? Also wurde dir das zurückgespielt sozusagen auch? Hat man das gespürt als externer Zuschauer?
Ja, hat man. Und ist mir auch gespiegelt worden. Also das Publikum oder die Zuschauer, die spüren das schon. Und ich gehe jetzt mal weg von der Jury, weil auch also das ganz normale Publikum spürt das. Es hat vielleicht nicht immer die Worte dafür und weiß nicht immer, woran liegt es denn jetzt? Und weiß vielleicht auch nicht immer, okay, was gibt es denn noch zu erwarten? Aber dieses, irgendwie war es so, ja, es war okay, aber ja, es war nicht ganz rund, sowas, ne? So ein bisschen vage Aussagen kommen dann manchmal, wo halt aber trotzdem sehr viel Wahrheit drinsteckt. Und dann geht es darum, okay, dann geht es darum, rauszufinden, was war es eigentlich, woran lag es denn wirklich? Und das ist dann, glaube ich, wieder die Aufgabe des Speakers und der Speakerin.
Ja, ich meine, du hast ja gesagt, du kommst eher so von Haus aus der vermeidenden Ecke. Und das ist ja eine Form von Kontaktvermeidung, ne? Also das dann dicht zu machen oder halt die Fassade hochzufahren, vielleicht abzuliefern. Aber zu Lasten des Kontakts.
Vermeidende Ja,
Rolle
total.
und zugleich hast du vorher gesagt, bewusst entscheidest du dich am liebsten für die Verletzlichkeit. Na, also es scheint auch nochmal ein kleiner Konflikt da zu sein. Auf der einen Seite mal vermeiden wollen, auf der anderen Seite aber eigentlich Verletzlichkeit zeigen wollen, weil du weißt, das bewirkt was ganz anderes bei deinem, sei es Publikum, und Publikum ist ja auch ein breiter Begriff. Ne? Das kann ja dein Gegenüber im One-to-One sein oder aber die zigtausenden Menschen, die du als Speakerin begeisterst. Ne?
Ja, total. Und da ist halt auch nochmal, ne, das eine Sache, was ich bewusst will, und es halt nochmal eine andere Sache, wie weit mein Unterbewusstsein da mitgeht. Ja.
Ja, gerade in einer Stresssituation. Ich kann mir das total gut vorstellen. Das ist ja auch ein fieses Setting mit einer Jury, wenn die sich dann auch noch so aufbauen und Notizen machen und am besten noch Punktetafeln haben. Oder man könnte das ja, ob das jetzt so stattfindet oder nur ein Storytelling ist, was man so innerlich vornimmt. Aber die Situation an sich ist ja erstmal in der Kategorie Gefahrensituation, ne? Hier werde ich bewertet von einer Autorität oder sowas.
Ja.
Also.
Und es ist tatsächlich auf beiden Seiten eine andere Haltung. Also wenn ich jetzt wirklich einen Bühnenauftritt habe und ich habe ein Publikum, das offen ist und neugierig ist und wissen will, was kommt da jetzt? Und die sind da in einer ganz anderen Haltung und das spüre ich natürlich
Ja.
wiederum auch. Ja, und eine Jury, das ist deren Aufgabe, die sitzen da, die machen sich Notizen, weil ihre Aufgabe ist es ja auch, mir dann ein Feedback zu geben. Witzig ist jetzt natürlich, dass genau diese Situation wieder dafür sorgt, dass was anderes als Rede rauskommt, als wenn es eine normale Rede vor Publikum ist. Ja. Also das ist ein spannender Aspekt. Das sollte man vielleicht auch nochmal überdenken, ob nicht so eine Jurybewertung, man das im Hintergrund macht, während man eine Rede vor echtem Publikum hält. Also in den Momenten, in denen ich das hatte, war es dann tatsächlich nur ohne Publikum. Man steht nur vor einer Jury aus drei Personen, die halt eben mit
Eigentlich
einem
eine
Zettel
super
und Stift da
skurrile
sitzen.
Situation, ne?
Ganz
Total,
skurril, ganz skurril,
total.
ja.
Ich kenne das noch so. Also mir kommt eine ähnliche Situation, die mir häufig begegnet ist, als ich habe ja lange Jahre fest angestellt als Beraterin und für Firmen so Leadership-Entwicklungsprogramme konzipiert und durchgeführt. Und da gibt es auch Firmen, die machen so ein hochoffizielles Auswahlverfahren und laden dann die Firmen ein zum Vortanzen und bauen sich auch auf und sitzen da und machen sich Notizen und sind vielleicht schon so ein bisschen müde und gucken gar nicht mehr so genau hin. Und du sollst vor irgendwie so ein paar Leuten eine Trainingssession demonstrieren, die aber total künstlich angelegt ist und ja, das
Ich
rät
kann es
vom
mir vorstellen.
Setting schon so, das ist so Kasperletheater-mäßig. Aber okay, das ist mir
Ja,
gerade
so,
so.
so ein bisschen dieser Versuch, ne, so quasi durch so eine gekünstelte Situation irgendeinen Hauch von Realität herzustellen. Das funktioniert halt einfach nicht für niemanden gefühlt. Und ich glaube, wir hatten. Ich war ja auch mal angestellt und da gab es irgendwie so ein Assessment Center für die Führungsebene
Ja,
und
auch ein
in
gutes
der
Beispiel.
HR, Human Resources, People and Culture, wie auch immer man es nennen möchte, gab es quasi immer den Spruch, ein Assessment Center ist das Beste von den ganzen schlechten Tools, die uns zur Verfügung stehen. Und ja, vielleicht ist es das.
Naja, es ist ja wissenschaftlich basiert, gibt es da dann irgendwelche Kennzahlen, die das so angeben. Und es testet einfach andere Kompetenzen, ne? Es testet nämlich
Vollkommen.
genauso dieses, wie sehr kann ich hier auf die Pauke hauen, in einer Stresssituation irgendwie performen und angepasst mich dem hingeben, wie nun mal gerade das Setting ist.
Die Maske
Also,
aufzusetzen, gesehen
ach,
wollen und so weiter. Ne? Oh
hey,
Gott, ich merke
genau.
schon, in mir keimt es hoch. Ich könnte jetzt über Assessment Center los jammern, sozusagen schon fast. Aber tatsächlich, das, was, glaube ich, hängen bleiben darf, ne, ist, dass also es löst halt einen Konflikt in einem selbst aus, weil man weiß eigentlich, in Wirklichkeit wäre ich anders, aber diese Situation lässt es gerade nicht zu. Und es ist irgendwie dann eine bewusste, unterbewusste Entscheidung oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, zu sagen, ja, ich spiele dieses Spiel mit und es fühlt sich einfach nicht gut an und es merkt jeder. Verdammt. Und aus dem Kreislauf will man doch eigentlich ausbrechen, oder? Und vielleicht ist es auch gut auszubrechen, vielleicht wäre auch das, was Leute sehen wollen. Aber irgendwie versucht man es nicht, oder? Vielleicht
Also ich glaube,
sag.
Also ich glaube, wonach wir uns alle irgendwie sehen, ist tatsächlich diese Verbindung und diese Echtheit in uns selbst und auch in den anderen, weil es ja, ne, das wollen wir ja in unserem täglichen Miteinander, und kommen da aber halt nicht hin, weil wir uns nicht sicher fühlen damit. Ne? Also so psychologische Sicherheit ist ja auch gerade ganz groß Thema in Unternehmen. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall die nächste große Stellschraube, die es irgendwie gibt. Und ich hätte gerne auch in diesen Casting-Momenten das gerne drehen können. Das war mir in den Momenten noch nicht möglich. Die Frage ist, okay, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung kriege, wenn ich das mehr trainiere, auch in diese unangenehmen Castings, die vielleicht nicht die Natürlichkeit widerspiegeln, die es eigentlich hat. Aber was ist denn, wenn ich es schaffe, da trotzdem natürlich zu bleiben? Das wär so dann für mich der Next Step in dem Moment. Und das ist, glaube ich, das Training ist, dass wir uns immer bewusster werden. Und dazu auch uns im Nachgang selbst reflektieren. Das erhöht natürlich die Chance dafür, das nächste Mal in der Situation ein bisschen mehr Kontrolle darüber haben und nicht unser unterbewusster Ritter das komplett übernimmt. Und genau an diesen Grenzen, da passiert, glaube ich, ganz viel Lernen, ganz viel Wachstum. Und da haben wir, glaube ich, ganz viel Einfluss, was verändern zu können.
Und da hilft dir ja auch deine Superpower, die du vorhin beschrieben hast, wie du so grundsätzlich erstmal, ich sag mal, in schwierige, komplexe, herausfordernde Situationen reingehst, dass du das erforschen möchtest und verstehen möchtest. Und dazu gehört ja auch, sich selber zu erforschen und das wirklich auf dem Schirm zu haben und vielleicht schon benennen zu können, ja. Ich bin so eine, die bringt das so mit. Ich halte durch, ich mache das, was da gefordert wird. So, das kann ich einfach gut. Die Frage ist, will ich das so im Autopilotenmodus diesmal auch machen? Oder will ich das beim nächsten Mal so ein bisschen anders ausprobieren? Da gäbe es ja so, also wirklich ein Forschungsfeld, ne, an der Schwelle, wie du gesagt hast.
Den Automodus
Absolut.
neu programmieren. Sein neuer Automodus ist einfach 100% Authentizität.
Ja,
Wenn
wenn's so
es so
einfach
einfach
wäre,
wäre.
gell?
Ja, und dann stell dir mal vor, du hast das ein paar Mal gemacht und nimmst das dann mit in so private Situationen mit deinen Liebsten, von denen du ja vorhin gesagt hast, das ist schon dann nochmal eine andere Nummer, als wenn ich da in so einer beruflichen Rolle irgendwo reingehe. Und arbeitest mit den gleichen Prinzipien so. So, ich erforsche mich mal, wie ich in dieser heiklen Situation gerade so bin und wie ich mich hier in diesem Grenzbereich gerade bewege.
Yes, and.
Absolut. Yes, and. Genau, ich glaube, genau das ist es nämlich. Und genau das ist es, glaube ich, für uns alle. So, diese Haltung, dieses Erforschen wollen, und das ist ja das, was man als Ermittlerin und Ermittler halt einfach so mitbringt, ne? Und dann zu gucken, wissend, dass das alles okay ist. Ne? So, dass ich selber okay bin, weil ich glaube, viele trauen sich einfach nicht dabei, sich hinzugucken, weil sie die Angst haben, okay, irgendwo könnte was lauern, was einfach nicht wirklich okay ist. Aber wenn ich da halt hinschaue und gucke, okay, aber wo hängt es jetzt eigentlich? Und ich erlaube mir, dass ich halt nun mal vermeidend drauf bin oder dass ich
Genau.
daherkomme
Ja.
und erlaube mir genauso aber auch darüber hinaus zu wachsen. Das macht ganz viel. Und das ist auch ganz viel. Also ich gebe ja eben, ich komme aus dem Jiu-Jitsu, das ist ein Kampfsport.
Darüber müssen wir noch sprechen,
Und
unbedingt.
oh ja.
Ja, dann aber schnell
Jetzt
jetzt.
aber schnell. Dann
Genau.
müssen wir uns beeilen. Ich
Ja,
bin dran.
sprich einfach schneller.
Okay. Ja, und da halte ich dann auch Selbstverteidigungskurse für Frauen und dann haben wir.
Sag, wie
nee,
mein
ich.
System hängt.
Ja, Entschuldigung. Nee, normale
Geil.
Geschwindigkeit. Ich gebe da Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse für Frauen, beziehungsweise Workshops, als Tagesworkshops und Zweitagesworkshops. Und das auch zusammen mit einem guten Freund und Trainerkollegen, der auch Schauspieler ist und auch Weltmeister, wenn auch in einer anderen Sportart, hätte ich fast gesagt, in einer anderen Kunst, nämlich der Zauberkunst. Und er hat als Schauspieler einen Frauencharakter. Und mit diesem Frauencharakter, den er da hat, sie heißt Jacqueline, das ist schon so eine Skurrilität an und für sich. Aber wir haben ein Format, dass wir da eben gemeinsam halten. Entweder in Form von Tagesworkshops oder in Form von Zweitagesworkshops. Und da geht es klar zum einen, was so meine Expertise ist, ne, das dann irgendwann draufhauen und wirklich die Selbstverteidigung, aber halt auch ganz viel so die Schritte dazwischen, dieses Selbstbehaupten dazwischen. Und da geht es ja auch dann schon ganz viel darum, um eben um kleine Konflikte, wie gehe ich damit um? Vermeide ich die? Lasse ich da auf mir in Anführungsstrichen rumtrampeln, damit es schnell wieder vorbei ist? Ertrage ich das? Oder wie kann ich es besser schaffen, meine Frau zu stehen? Und spüre ich überhaupt, habe ich überhaupt ein Gespür dafür, wo meine Grenzen sind und wo ich vielleicht selbst die mit Füßen trampel oder wo ich es anderen erlaube, da drüber zu treten? Und das Spannende ist dieses, glaube ich, das Feinfühlige an unserer Art Workshop, das alles so zu beleuchten, weil es gibt ganz viele Workshops, die halt, wo es darum geht, rein um diese Selbstverteidigung, rein dieses, ich werde angegriffen und was mache ich jetzt und dann, wie schlage ich zurück und das ist auch alles Bestandteil davon. Aber wenn wir mal wirklich überlegen, wie viele solcher krassen Übergriffe gibt's und verglichen damit, wie viel mehr kleine Übertritte gibt's von mir selbst an meine Grenzen und von anderen. Und das ist da ganz spannend, weil er oder sie eben auch Kommunikationstrainer, Trainerin ist und das halt echt ein spannendes Format ist, wo es auch wieder darum geht, ganz viel zu entdecken und ganz viel in Frage zu stellen und zu ermitteln und ja,
Wow, das hört sich
wie
richtig
spannend.
ja, vielfältig an, ne? So als würde man nach so einem Tag da total angereichert rausgehen und hätte so auf so vielen Ebenen was mitbekommen.
Ja, genau. Und tatsächlich ist es genau das. Und wenn du das jetzt so sagst, Jana, da kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil
Ja,
ja,
am
das
Ende
trifft
kannst du die
ziemlich.
Person entweder verzaubern oder sie zusammenhauen. Kannst
Ja,
entscheiden. Super.
beides effektiv.
Total gut, total gut. Ihr wisst, ich möchte bitte noch eine Frage zu Jiu-Jitsu, ist ein schweres Wort für mich, diesen Kampfsport stellen. Ich liebe ja den Tennissport, aber eigentlich auch alle anderen Sportarten. Aber aus dem Tennis raus kenne ich das nicht, weil ich selbst auch nur annähernd in Richtung eines Weltmeisterniveaus oder dergleichen kam, aber so von den Profisportlern, die ich so verfolge, dass der Moment des größten Erfolgs oftmals der Moment ist, wo der Fall danach umso tiefer und härter ist. Wenn du dich so zurückerinnerst, als du den Weltmeistertitel gewonnen hast, was hat das in deinem Sportlerinnen-Dasein verändert? An Motivation, an innerem Konflikt, an will ich weitermachen, was sind meine neuen Ziele?
Super spannende Frage.
Ich finde auch.
Ein großer innerer Konflikt war tatsächlich weitermachen oder aufhören. Wir haben uns letztlich dafür entschieden, mit diesem Titel, was ja das Höchste ist, was für uns zu erreichen war. Und im Jahr davor haben wir die World Games gewonnen. Das sind die Spiele der nicht-olympischen Sportarten. Und damit waren wir gefühlt am Höhepunkt. Und wir kannten halt auch so viele Sportler und Sportlerinnen, die diesen Höhepunkt verpasst haben für ihr Karriereende. Und letztlich haben wir uns dafür entschieden, dann die aktive Karriere zu beenden. Ich war dann noch Bundestrainerin, Jiu-Jitsu. Aber die aktive Karriere haben wir danach beendet. Und das war ein großer Konflikt. Das war ein äußerer Konflikt, weil mein Trainer eine andere Meinung hatte. Und damit aber natürlich auch ein ganz großer innerer Konflikt, weil in dem Moment ja auch wieder, also die Situation ist ja geprägt von einer krassen Unsicherheit. Was ist denn die richtige Entscheidung jetzt? Also, oder kann ich nochmal Weltmeisterin werden? Oder die Europameisterschaft stand ja noch aus, die habe ich nicht gewonnen. Und will ich das? Aber letztlich war mein Körper tatsächlich auch schon, und ich habe ihn schon echt gut gepusht und er war wirklich auch müde. Aber ja, danach bin ich auch erstmal, davor hatte ich, mein ganzes Leben war Jiu-Jitsu. Und danach hatte ich auch tatsächlich so ein bisschen so eine Identitätskrise. So, ja, wer bin ich denn abgesehen von Jujutsu? Ja.
Spannend. Vor allem, wenn man hernimmt, nur das eine ist ja das quasi das Aufsteigen, den einen großen Sieg einfahren. Und wenn man dann tatsächlich sich entscheidet, dabei zu bleiben, und das sind ja dann letzten Endes Ausnahmeerscheinungen von, und ich gebe es an dieser Stelle offen und ehrlich zu, ein großes Roger Federer-Fangirl. Wie krass ist das denn bitte, wenn dann so ein Mensch von diesen riesengroßen Erfolgen einfach zigfach also macht, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Wie kann man sich denn da bitte motivieren und was muss das mit einem machen? Und auch danach dann die Frage, was bin ich dann eigentlich ohne diesen ganzen Trophäen? Spektakulär. Der Sport, das steckt ja so viel drin, ne? Fürs Leben.
Absolut.
Ich glaube,
Ich
wir müssen noch mal
absolut.
eine gesonderte Folge zum Thema Kampfsport und sonstige Erkenntnisse aus deiner sportlichen Laufbahn machen.
Ja. Ja.
Aber es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, alles in diese limitierte gemeinsame Zeit zu packen, dieser Podcast-Aufnahme. Aber wenn wir jetzt mal so langsam Richtung Zielgeraden ansteuern, Corinna, was wäre dir so vielleicht noch ein letztes Anliegen? Also gibt es was, was wir nicht gefragt haben oder was du gerne noch mal highlighten würdest, weil du das eben so wichtig findest und das muss noch gesagt werden?
Ja, kurz denken.
Dum, 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 dum.
Ja, vielen Dank, Sandra. Ich glaube, ich möchte das nochmal betonen. Ich habe es zwar am Anfang gesagt schon oder irgendwann zwischendrin, aber die Erkenntnis, dass Konflikte normal sind und dazugehören und die Chance für uns alle sind, daraus zu lernen und Dinge uns selbst besser zu verstehen, andere besser zu verstehen und dadurch tatsächlich mehr Verbindung hinbekommen. Das ist ein krasser Aspekt. Und dazu diese neugierige Haltung und aufgeschlossene Haltung haben und den Mut, uns selbst und uns in Begegnung in einem Konflikt zu ergründen. Ich glaube, das ist ein Game Changer.
Und zugleich die Meisterschaft wahrscheinlich, ne?
Und zugleich die Meisterschaft, ja.
Cool.
Toll.
Was für ein
Danke dir.
schöner Impuls zum Ende. Und letzte Frage, die uns persönlich sehr wichtig ist. Und mir fallen alleine von dem, was du erzählt hast, wahrscheinlich schon 75 verschiedene Varianten ein, die du jetzt als Antwort geben könntest. Wen sollen wir als nächstes einladen in unseren Podcast? Hast du jemanden, wo du dir denkst, hey, der muss ja unbedingt hin oder die?
Ja, 50.000 Menschen. Wie viel Zeit haben wir? Wie viele Vorschläge kann ich bringen?
Du kannst so viele bringen, wie du möchtest. Was das betrifft, haben wir keine Zeitvorgabe.
Also ich glaube, wenn mir jetzt natürlich als nächstes einfällt, weil ich eben auch mit ihm zusammenarbeite und wir dieses Projekt haben, eben auch Frauen zu stärken und das ja auch ganz viel mit Konflikt zu tun hat letztlich. Und ich mit ihm auch einen spannenden Konflikt hatte, noch nicht gar nicht so lange her, würde ich sagen, Gaston Florin.
Oh ja, an ihn habe ich natürlich auch gedacht. Und ich meine, im Zweifel holen wir dann einfach zwei in den Podcast, ne? Jacqueline und ihn.
So, wobei die
Ja.
selten zusammen auftreten.
Stimmt, verdammt, habe ich mir auch gerade gedacht. Oh. Na ja,
Aber es wäre vielleicht
dann.
was für zwei Podcast-Folgen.
Natürlich,
Ja,
genial. Mit
ja.
einem Namen zwei Gäste vorschlagen.
Voll.
Und über die anderen reden wir off Records quasi, okay?
Sehr gerne. Ja, da kann ich
Super
noch die
cool.
anderen 50 nachschieben.
Ja, mega.
Toll.
Vielen Dank, dass du mit dabei warst, Corinna.
Ich danke euch. Es hat mega viel Spaß gemacht. Es war super schön, bei euch im Podcast zu sein.
Na, uns erst.
Danke.
Eingangs habe ich ja gesagt, Erwartungshaltung ist Spaß haben. Hatten wir? Hatten wir.
Ja,
Ja.
ja.
Nicken hört man nicht.
Ach so, ja.
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 Ja. Juhu. Mega gut. Boah, Jana, das war. das war echt facettenreich, oder? Wo wir überall vorbeigekommen sind. Es fühlt sich an, als wären wir quasi mal eben schnell in 45 Minuten durch ein ganzes Leben an so vielen unterschiedlichsten Aspekten und auch so teilweise tiefgehend reflektiert, teilweise spaßig. Wir haben viel gelacht und da war auch mächtig was dabei, oder?
Absolut. Also ich finde auch, also bei der Corinna ist was los. Die macht auch echt viel, ne? Oder hat sich selber in ganz viele unterschiedliche Settings schon begeben. Und ich finde es total spannend, was sie erzählt hat mit dem Impro-Theater. Weil ich finde ja, das sollte Schulfach für jeden sein. So diese Möglichkeit, egal was du vom Typ bist, ne? Ob du jetzt der vermeidende Typ bist oder ob du eher nach vorne gehst. Aber wenn du die Chance hast, auf so eine Bühne zu gehen und es ist klar, das ist hier nur Spiel und es kann ja gar nicht irgendwie so perfekt sein und auf Zuruf und so, dann kriegt das ganze Thema Improvisieren und ich weiß nicht, wie ich mit unvorhergesehenen Situationen umgehe, so eine Leichtigkeit. Und du kannst auch so sozial erlaubt so Teile ausagieren und einfach mal dich trauen, irgendwie so voll auf die Hauke zu hauen oder sowas, ne?
Absolut. Und auch dieses, ne, ja und, yes and, diese Idee, so auch einen Konflikt zu leben, im Sinne von, ich verstehe, was du sagst und lass uns da noch eine Schleife dazu machen und da noch eine Schleife dazu und dann lass uns gucken, lass es uns explodieren lassen oder lass es was Neues entstehen lassen. Also dieser Forschungsgeist dabei, den fand ich so genial und ich meinte es ja auch tatsächlich, dieses Thema Impro-Theater als Antwort für alles. Ich glaube, es ist einfach so facettenreich, was man da mitnehmen kann fürs Leben. Sonst bringe ich ja immer die Tennis-Analogien. Ich habe aber das Gefühl, so Impro-Theater-Analogien sind auch massiv stark.
Ja, ich glaube, da steckt richtig was drin. Das
voll gut. Cool. Ja. Ich habe noch eine Sache, die ich quasi gerne noch nachliefern wollte. Sie hat, als sie über das Thema, als wir über den 24-Stunden-Tag gesprochen haben und dass sie ja so viele Dinge macht und sie dann aufgezeigt hat, hey, nee, aber die einzelnen Stränge laufen schon zusammen, weil Entscheidungen treffen, was ja ihr Thema als Speakerin ist, das ist schon auch relevant als Polizistin. Und aus dem Impro-Theater fließen auch die Dinge ein in ihr Konfliktdasein. Konflikte sind wiederum in der Polizei wichtig und so weiter. Und da hat sie von dem Fisch, der nicht weiß, was Wasser ist, gesprochen. Und dazu gibt es eine mini kleine Geschichte. Falls die nicht bekannt ist, möchte ich die mal ganz kurz zum Besten geben. Und zwar geht die so. Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in der Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt, Morgen Jungs, na, wie ist das Wasser? Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt, was zum Teufel ist Wasser? Und das finde ich eine schöne, kurze Geschichte, dass man tatsächlich einfach häufiger mal reflektieren sollte, was um einen rum so passiert, um sich einfach mehr Klarheit darüber zu verschaffen, um auch mehr Verständnis darüber zu haben, wo man selbst gerade steht und wo man vielleicht auch hin möchte.
Schön. Ja, ist schön, dass du uns diese Geschichte noch nachgereicht hast. Da denke ich nochmal drüber nach.
Na, sehr gerne. Na Jana, wie ist das Wasser?
Angenehm, sehr, sehr angenehm. Hat genau die richtige Temperatur.
Wahnsinn. Ich plansche auch noch ein bisschen.